Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau Podcast, der Podcast, der die wirklich relevanten Bücher vorstellt. Auch heute mit dabei die Sonnen meines Herzens aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet. Maike.
Salü.
Und natürlich auch wie immer mit am Start aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
Hallihallo. Und auch mit dabei nicht nur unsere Herzen, sondern ganz allgemein unser Sonnenkönig, unser Robin aus Münster.
Hallihallöchen. Lasst die Sonne scheinen. Denn wir kommen jetzt zum Nachrichtenblock und zu einem wunderschönen Thema, dem wir uns ja schon lange und häufig und immer mal wieder angenommen haben, und zwar der Deutsche Buchpreis. Ah, alle haben es irgendwie mitgekriegt, Longlist ist raus. Und ist ja nicht nur, dass wir bei allgemeinen Buchpreisen sowieso immer am Start sind, aber bei der Longlist des Deutschen Buchpreises gucken wir natürlich nochmal ganz genau hin. Und deswegen haben wir uns natürlich mal hier versammelt und wollen mal ein bisschen über die Longlist reden. Was ist drauf? Was hätten wir uns gewünscht, was drauf ist? Also was fehlt sozusagen vielleicht auch, und ja, allgemein einfach mal ein bisschen Geplänkel hier.
Lasst uns mit den Beschwerden anfangen, Leute. Ja, ich als Vertreterin der Großregion, ja, die eine halbe Stunde weg wohnt vom aktuellen Bachmann-Preisträger Tian Sieler, Grüße gehen raus nach Kaiserslautern, möchte mich beschweren, dass diese Longlist des Deutschen Buchpreises es verabsäumt hat, den guten Tian mit seinem hervorragenden Roman Radio Sarajevo auf die Longlist zu packen. Welch Versäumnis. Stellt euch mich jetzt vor mit so einer großen Bimmel in der Hand und ich rufe ganz laut: Schande, Schande, Schande. Habt ihr auch noch ein paar Beschwerden abzulassen?
Ja, auf jeden Fall.
Was das angeht, lassen wir uns ja die Beschwerden nicht hier missen. Da sind wir ja sehr gut drin. Was auch natürlich noch fehlt, ist Elias Schiessels Content. Auch beim Bachmann-Preis hat er vor ein paar Jahren einen Auszug vorgelesen, den wir abgefeiert haben. Und auch dieses Buch hat hier schon gefehlt. Und natürlich der Großmeister hier der deutschsprachigen Literatur, in Anführungsstrichen, also so wird er zumindest international gehandelt, Daniel Kehmer mit Lichtspiel. Das Buch haben wir auch übertrieben abgefeiert. Wo ist das auf der Liste? Fragezeichen.
Ja, zumal wir ja letztes Jahr noch darüber gesprochen haben, dass Lichtspiel zu spät für den letzten Buchpreis erschienen ist. Also das war gerade raus, ist sozusagen ein wenig zu spät veröffentlicht worden. Und dass es jetzt überhaupt nicht mehr berücksichtigt wurde hier, hat jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder kommen sehen, dass wir hier Kehmann so abfeiern. Aber Lichtspiel hat doch einiges verändert und das hätten wir doch gerne auf der Liste gesehen. Da kann ich mich der Beschwerde nur anschließen.
Aber wir können davon ausgehen, würde ich jetzt mal prognostizieren, dass wenn Lichtspiel übersetzt wird, und dass es übersetzt wird, steht ziemlich außer Frage bei einem international so renommierten Autor wie Kehlmann. Wie Annika gerade schon richtig sagte, bei uns ganz gerne mal ein klein wenig kontrovers diskutiert, aber Lichtspiel fanden wir alle richtig gut. Ich glaube, dann wird der International Booker das Dingen schon nominieren. Warten wir mal ab, ob er international mehr Aufmerksamkeit bekommt als in seiner Heimat. Auch zwei andere Bücher wurden hier übersehen. Die können wir jetzt aber noch nicht verraten. Die werden aber bald bei uns stattfinden. Es sind welche, die noch im Nominierungszeitraum erscheinen. Schauen wir mal, was das sein wird. Beziehungsweise wir schauen nicht, wir wissen es ja schon. Aber ihr da draußen, ihr schaut dann mal, was das sein wird.
Ihr werdet es erfahren. Genau. Wir werden es unauffällig verkünden, wenn die Bücher dann dran sind bei uns.
Genau so ist es. Aber wir hatten ja auch schon ein paar Bücher, die hier auf der Longlist stehen. Gerade erst letzte Folge. Nora Bosson mit Reichskanzlerpatz. Wie seht ihr das? Ist das gerechtfertigt? Weil ich, eigentlich fandet ihr es ja ganz gut, aber meint ihr, das soll auf dieser Liste stehen?
Nein. Kurze Antwort. Nein.
Schnell und schmerzlos.
Genau. Das ist ein Buch, das unter unsere generelle Prognose fällt, dass der Deutsche Buchpreis eine Tendenz zum Mid-Cult hat. Also um ganz kurz was Allgemeines zu dieser Liste zu sagen, das ist eine sehr, sehr publikumsfreundliche Liste in der Mehrzahl, nicht in allen Details, was eine gute Sache ist. Ne? Wir wollen ja auch schwerverkäufliche Literatur, komplizierte Literatur, anspruchsvolle Literatur, abseitige Literatur, vielleicht auch mal abstoßende Literatur. Irgendwas, was uns fordert, irgendwas, was uns nicht einmummelt in einen warmen Erzählmantel, sondern was uns mal vor den Kopf stößt. Das hat die Liste im Großen und Ganzen eher in den Details zu bieten. Es ist wirklich ein People-Pleaser von Liste, mit vielen Autoren drauf, wie Kühlmeier und Krien und Lenze und so. Das ist jetzt kein klassisches Papierstaumaterial, was man hier abgefeiert hat. Und um deine Frage endlich mal zu beantworten, Robin, Bosson fällt da auch drunter. Bosson ist zwar eine großartige Erzählerin, wir haben ja auch Schutzzone, als das vom Buchpreis nominiert wurde, hart abgefeiert, aber Reichskanzlerplatz, das haben wir ja in der letzten Folge herausgearbeitet, das ist so Midcult-mäßig. Also da, es wird angepriesen als Buch, in dem es um Magda Goebbels geht, aber es geht gar nicht so richtig um Magda Goebbels. Und das ist alles so behäbig und so wenig einsichtsreich. Also sehe ich offen gestanden nicht für gerechtfertigt, dieses Buch hier zu nominieren. Es ist nicht Bossons bestes Werk. Ich mag weiterhin Nora Bossong als Erzählerin, aber Reichskanzlerplatz, das ist eins dieser Bücher, das Wichtigkeit vorspiegelt. Und wenn man dann mal in die Details reingeht, ist es weder ästhetisch noch inhaltlich ein großer Wurf. Oder was meinst du, Annika?
Ja, ich sehe das ganz genauso. Vor allem nochmal eine kleine Schleife zurückgehen. Wir haben ja gerade erwähnt, Daniel Kehlmann, Lichtspiel. Das ist ja thematisch, sage ich mal, so ein bisschen ähnlich. Also da geht es ja auch um Mitläufertun in der Nazi-Zeit, das mal so ganz groß aufgemacht. Also das wäre auf jeden Fall die bessere Wahl gewesen. Und genau wie du sagst, Reichskanzlerplatz, absolut solides Werk, gar keine Frage. Wir haben es beide gerne gelesen, wir haben es ausführlich besprochen. Aber genau auch aus den Gründen, die du genannt hast, für die Liste hätte es auch meiner Meinung nach nicht gereicht, gerade weil Kehlmann, denke ich, wäre da die bessere Wahl gewesen.
Aber da stehen ja auch Sachen drauf, die wir fantastisch finden. Robin, möchtest du mal deiner Begeisterung Ausdruck verleihen für eins der Bücher, die draufstehen und die wir schon vorgestellt haben?
Absolut, das möchte ich total gerne machen. Und zwar steht nämlich auf der Longlist des Deutschen Buchpreises Iowa von Stefanie Sargnagel. Yeah. Ein unfassbar humoristisches Reisetagebuch, könnte man es nennen, von der Reise in die USA, die Stefanie Sargnagel 2022 unternommen hat und von der sie in diesem Buch erzählt. Und es ist die Freundschaft, die sie mit ihrer Freundin, mit der sie da in die USA gereist ist. Das ist so lustig, auch einfach, wie sie diese ganze Kultur der USA beschreibt, mit diesen Mega-Walmarts und diesem ganzen Zucker, der immer überall drin ist, und das Essen, also die Essensbeschreibungen sind wirklich, wirklich zugleich abstoßend und das Lustigste, was ich je gelesen habe. Also da möchte ich gerne noch ein Reisetagebuch von Stefanie Sargnagel lesen. Von mir aus können wir sie diesmal zu den Seychellen schicken oder so, ist mir egal. Hauptsache, sie schreibt wieder ein Reisetagebuch, und ich finde, das ist hier absolut verdient auf dieser Liste und auch so ein bisschen thematisch hier auch ein Ausbrecher, ne? Also
Ja, ich finde,
gerade so noch ein Roman, nennen wir es mal.
Ja, ich finde, es zeigt, was autofiktionale Erzählung auch kann. Ne? Ich meine, das ist ja nun ein Thema, was wir hier in den letzten Jahren immer mal wieder hatten. Dieser große Anteil an Autofiktion, an Geschichten, die hier erzählt werden über Familien, über Mütter und ähnliches. Es ist ja bei verschiedenen Buchpreisen, zieht sich das ja durch. Und das ist jetzt halt mal echt ein total anderer Spin. Und da möchte ich nochmal, als wir damals das Buch vorgestellt haben, Robin, du hast es ja schon gesagt, gerne mehr davon. Wir hatten ja die Idee, dass Stefanie Sargnagel einfach alle Bundesstaaten der USA nach und nach vorstellt. Ja. Wir warten auf den nächsten Band.
Ja, und ich mochte auch so gerne, dass es eins dieser Bücher ist, die, genau wie du gesagt hast, Robin, schreien komisch sind, aber gleichzeitig auch wichtige Themen ernsthaft und tief behandeln. Also hier gerade Freundschaft, was es bedeutet, als Künstlerin eine Frau zu sein, Verhältnis zwischen den Generationen, da kommt ja auch noch die Mutter rein. Feministische Themen werden hier auf unterschiedlichste Art und Weise durchexerziert, und es ist halt immer so lustig und auch so selbstironisch, und die Stimme von Sargnagel, diese erzählerische Stimme, die ist so schön, die macht so viel Spaß, hat so einen Sog, schlau und lustig. Wirklich eine tolle Nominierung, muss ich sagen. Also, dass Iowa draufsteht, hat mich auch gefreut.
Aber wir haben ja noch einen Autor hier auf der Liste, den wir hier ordentlich abgefeiert haben, mit mehreren Büchern sogar. Annika, wer ist denn das?
Ja, das ist Timon Karl Kaleiter, der jetzt hier mit Heilung, mit seinem zweiten Roman auch auf der Liste steht, haben wir in Folge 291 vorgestellt. Dazu passt ganz gut, was wir gerade zu Sargnagel gesagt haben, lustig und schlau. Und Zauberberg-Vergleich, das ist ja auch so ein bisschen so ein Motto, was sich hier so durchs Jahr zieht, Zauberberge, Zauberberg-Fortsetzungen. Also auch hier hat Timon Karl Kaleiter, daher kommt der Vergleich, einen Helden, den er zur Erholung in eine ganz exklusive Kurklinik schickt. Dort soll es ein ganz besonderes Therapieangebot geben. Der Patient ist so ein bisschen skeptisch, man weiß auch gar nicht so richtig, was er hat. Er hat Schlafmangel, und im zweiten Teil des Buches versucht er dann seiner Krankheit, ist es eine oder nicht, diese Frage zieht sich weiter durch, dann noch mit ganz anderen Methoden eher so zur inneren Einkehr dieser Krankheit da irgendwie Herr zu werden oder sich besser zu fühlen. Das war sehr, sehr interessant, das war sehr, sehr spannend, das war lustig und das war auch schlau, weil das auch so ein bisschen gezeigt hat, wie geht man mit dem Stichwort Selbstoptimierung um oder was hat das überhaupt für eine Bedeutung in der Gesellschaft heutzutage. Also auch ein sehr, sehr zeitgenössischer, zeitmäßiger Roman, der sich also wirklich gut auch in die heutige Zeit verorten lässt und diese ganzen Fragen der, wie egoistisch sind die einzelnen Leute, was ist wichtig, wie toll bin ich, wie kann ich mich noch mehr optimieren, das Beste aus mir rausholen, was ist krank, was ist Heilung. Viele Fragen zu diesen Themen, die natürlich auch immer an ganz verschiedenen Stellen diskutiert werden. Hat uns gut gefallen. Wir freuen uns tierisch. Grüße gehen raus.
Ja, Timon, what a guy. Nur schöne Menschen haben schöne Gedanken. Ist ein toller Satz aus diesem Buch, den ich mir notiert hatte. Also genau wie du sagst, Annika, das ist so ein intelligentes Buch über Selbstoptimierung und den Zustand der Menschen in der Postmoderne. So gut konstruiert, so interessant zu lesen. Hochverdient, dass Timon diese Anerkennung hier erfährt. Ganz, ganz toll. Und es gibt ja noch ein Buch auf dieser Liste, das wir aber gleich ausführlich besprechen werden. Und ob wir das gut finden, dass es auf der Liste steht oder nicht, Achtung Cliffhanger, das sagen wir euch noch nicht. Oh, und da fällt mir ein, Franz Friedrich, der ist einer der wenigen Überraschungen auf dieser Liste mit Die Passagierin. Das hat mich auch gefreut, ihn hier zu erblicken, denn ich habe einen Auszug aus Die Passagierin beim Döblin-Preis gehört in Berlin. Und das war wirklich, wirklich gut. Finde ich eine gute Entscheidung, den Friedrich hier draufzustellen, ohne dass ich das Ding jetzt schon in Gänze gelesen hätte. Aber das ist ein Newcomer, der hier für den Plot mal eine richtig interessante Idee hatte. Ich werde mir das noch in Gänze geben, dieses Buch. Bin sehr gespannt. Das ist doch mal eine feine Sache. Ansonsten sind da ja vor allem, ja, wie gesagt, die großen Knaller drauf. Der einzige wirkliche Ausreißer findet mich von Doris Wirth aus dem kleinen Geparden Verlag. Ach ja, also schauen wir mal, wie sich das hier alles noch entwickelt mit dem Deutschen Buchpreis in diesem Jahr.
Und jetzt haben wir aber noch einen kleinen Trivia-Fact, einen peinlichen, aber dafür irgendwie auch sehr lustigen Trivia-Fact, denn die Autorin Caroline Wahl, die hätte mit ihrem neuesten Roman Windstärke 17 auf dem Buchpreis hätte stehen können, wurde aber natürlich nicht nominiert und hat sich jetzt auf Instagram sehr doll darüber echauffiert, dass sie nicht auf der Liste steht, was natürlich ja auch irgendwie peinlich ist, wenn man dann so einen Instagram-Post macht und sagt, warum wurde ich nicht auf die Liste gesetzt? Ich meine, das kann ja jeder machen.
Vor allem, also ich frage mich halt auch, warum man sowas postet, ne? Should have stayed in the draft, wie man im englischsprachigen Raum sagt. Ich finde es total menschlich und nachvollziehbar, dass eine Autorin sich wünscht, auf so einer Liste stattzufinden, wegen des Werbeeffekts. Ja. Weil der Deutsche Buchpreis, der wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben. Das ist am Ende vom Tag ist das ein Marketing- und Werbepreis. Und ich meine das jetzt nicht despektierlich, weil wir wollen, und das wisst ihr alle, die uns länger zuhören, dass Autorinnen und Autoren von ihrer Kunst leben können. Und je besser sie sind, desto reicher sollen sie auch bitte sein. Das ist hier der Zusammenhang, den wir uns herbei wünschen und hier alle zwei Wochen herbei zu manifestieren versuchen. Aber dann auf Instagram zu posten, die Agentin meinte, sie wäre zu erfolgreich. Oder vielleicht ist das Buch sprachlich schwach, unterkomplex, zu unpolitisch. Warum postet man sowas, Caroline Wahl? Warum? Warum?
Ja, vor allem auch den anderen gegenüber. Ja. Ne? Ich meine, sie sagt zwar viel Glück allen anderen oder ähnliches ganz am Ende, aber ja, ich finde also, das ist doch ein bisschen unangenehm.
Ja.
Klar, genau wie du sagst, ne, die Enttäuschung, hey, in aller Ehren, absolut voll verständlich. Vor allem, wenn man schon so ein Debüt hingelegt hat wie Caroline Wahl, was dann auch schon hier Preis des unabhängigen Buchhandels und weiß nicht was gewonnen hat, dann ist man vielleicht ein bisschen erfolgsverwöhnt, gar keine Frage. Aber das wirklich dann so rauszulassen, ja, das hat schon ein bisschen, das ist für mich ein bisschen unangenehm.
Hat ein Geschmäckle, ne?
Ja.
Ein Geschmäckle, ein gewisses, naja.
Es hat so ein bisschen was von Kind, das im Supermarkt die Schokolade will und sich auf den Boden schmeißt und schreit. Das ist so der Eindruck, der hier entsteht. Lass uns schnell weitermachen mit irgendwas Seriösem.
Ja, genau so sieht's aus. Kommen wir doch mal zu den Büchern unserer Folge oder beziehungsweise zum ersten Buch dieser Folge, bei dem wir sogar O-Töne mit am Start haben. Und zu einem in diesem Podcast sehr geliebten Autor, den wir mit seinem Debütroman dort schon sehr in die Herzen geschlossen haben. Wenn ihr das jetzt noch nicht wisst, Schande über euch, aber wir reden natürlich über Tommy Orange und seinen neuen Roman Verlorene Sterne. Ein Roman über die Traumata und heutigen Auswirkungen der jahrhundertewährenden Unterdrückung indigener Völker in den USA. Erstmal Zum Autor selbst. Tommy Orange ist 1982 geboren, eine US-amerikanische Schriftsteller aus Oakland, Kalifornien, wo auch das vorliegende Buch zum Großteil spielt. Mit seinem international gefeierten Debütroman Dort Dort war er Finalist für den Pulitzer-Preis 2019 und erhielt zudem den American Book Award im selben Jahr. Tommy Orange ist Mitglied der Cheyenne-Stimme von Oklahoma. Er erwarb einen Bachelorabschluss in Tontechnik und später einen Master of Fine Arts am Institute of American Indian Arts, wo er heute auch unterrichtet. So, jetzt kommen wir mal zum Spannenden, und zwar zum Inhalt dieses Buches. Der Roman beleuchtet die tragische Geschichte einer indigenen Familie über mehrere Jahrhunderte, deren Mitglieder alle auf die eine oder andere Weise in diesem Buch zu Wort kommen und auch ihre eigene Geschichte erzählen. Zu Beginn des Romans steht Jude Starr im Mittelpunkt, ein amerikanischer Ureinwohner, der das Sand Creek Massaker im Jahre 1864, bei dem 133 Natives brutal getötet wurden, überlebte und der daraufhin versuchte, mit den traumatischen Erlebnissen umzugehen, die viele seiner Nachkommen auch weiterhin beeinflussen werden. Auch sein Sohn Charles wird Opfer der US-amerikanischen Regierung, die in dieser Zeit versuchte, die indigenen Traditionen und Werte auszulöschen und die Natives in Umerziehungslager steckte, in denen Gewalt an der Tagesordnung stand. Bei vielen der Familienangehörigen führte diese Unterdrückung zu Alkohol- und Drogenmissbrauch, Depressionen, Ausgrenzung und Einsamkeit. Im zweiten Teil des Romans, der in der Gegenwart spielt, steht dann vor allem Orville im Mittelpunkt, der über 150 Jahre nach dem Sand Creek Massaker auch mit seiner Identität zu kämpfen hat. Nach einem tragischen Ereignis, bei dem Orville schwer verletzt wurde, findet er nur schwer ins Leben zurück. Um seine Schmerzen zu lindern, bekommt Orville Opioide verschrieben, von denen er schnell abhängig wird und nicht nur den Draht zu seiner Familie, sondern auch zu sich selbst verliert. Obwohl sich seine Brüder und Großmütter um ihn kümmern und versuchen, ihn wieder aufzubauen, schafft es Orville nicht, von den Medikamenten loszukommen. Zusammen mit einem Schulkamerad, den er zufällig kennenlernt, versucht Orville, seine indigenen Wurzeln zu erkunden. Jedoch führt diese Freundschaft auch dazu, dass sich Orville immer weiter in seiner Sucht verliert. Obwohl sich alle große Sorgen um ihn machen und versuchen, ihm auf verschiedene Weisen zu helfen, schaffen sie es nicht, Orville von seiner Sucht loszubekommen, und die Familie stürzt in eine tiefe Krise. Jetzt kommen wir mal weg vom Plot, und zwar, was macht diesen Roman eigentlich aus? Das erzähle ich nicht nur ich euch, sondern auch Hannes Meyer, der Übersetzer des Romans, der hier natürlich ein paar O-Töne am Start hat und uns ein paar Sachen gleich erklären wird. Unterteilt ist der Roman in viele recht kurze Kapitel, in denen die Perspektive und erzählenden Figuren sich ständig abwechseln, wodurch man als Lesende nicht nur einen emotionalen Zugang zu den Charakteren bekommt, sondern auch die verschiedenen Wünsche, Träume, Vorstellungen und Eigenheiten der einzelnen Figuren zu fassen bekommt. Orange schreibt in einer sehr direkten und zugänglichen Sprache, die auf hochgestochene Wortwahl oder überanalytische Interpretation verzichtet, wodurch die zugrunde liegenden Themen und vor allem die Geschichte der interessanten Figuren weitaus besser zum Vorschein kommen. An dieser Stelle lassen wir mal den Übersetzer Hannes Meyer zu Wort kommen, der uns jetzt erzählt, wodurch Oranges Sprache so besticht.
Er legt selbst in der Literatur weniger großen Wert auf Dialoge. Er hat mal gesagt, für Dialoge gibt es gerade ganz tolle Fernsehserien und Filme und sowas. Und dafür braucht man Literatur nicht unbedingt. Und ihn interessiert eher die Innensicht. Er hat ja zahlreiche verschiedene Figuren, die aus deren Perspektiven erzählt wird. Und er spielt außerdem auch mit den verschiedenen Erzählperspektiven, also personaler Erzähler, Ich-Erzählerin. Einmal gibt es eine In diesem Buch gibt es eine Du-Perspektive. Es sind oft teilweise quasi Stream-of-Consciousness-Passagen. Tommy Orange hat gesagt, er schreibt die oft nochmal, also wenn sie eigentlich fertig sind, schreibt er sie nochmal um, einfach in eine andere Zeit oder eine andere Erzählperspektive, um zu gucken, ob sich dadurch neue Aspekte ergeben oder vielleicht neue Sätze, die er schreiben kann. Und am Ende, er sagt, es kommt kein Satz ins Buch, den er nicht auch selber laut vorgesprochen hat und dessen den Klang er dann hat wirken lassen.
Wie Hannes Meyer hier gerade schon erzählt hat, wechselt Orange bei den Perspektivwechseln immer wieder die Sprache, wodurch jeder Charakter etwas ganz Eigenes bekommt. Des Weiteren lässt sich auch immer wieder ein gewisser Rhythmus feststellen, der durch dieses Buch fließt und ihm einen ganz eigenen Beat verleiht, was natürlich auch bestens auf die zugrunde liegenden Themen verweist. Apropos Themen, kommen wir mal zu denen. Auch in diesem Aspekt leistet Orange wieder großartige Arbeit, indem er durch die gerade schon erwähnten literarischen Mittel Themen wie Identität, Zerstörung und Selbstzerstörung, aber auch Widerstand gegen die herrschende Oppression gegenüber indigenen Mitmenschen einfließen lässt. Immer wieder erleben wir durch die Augen der zahlreichen Figuren, wie sie dem Jahrzehnte währenden Versuch, sie von ihrem kulturellen Erbe zu trennen, probieren zu entkommen und mit eigenen oder überlieferten Methoden ihre Identität als moderne Natives zu finden. Hannes Meyer hat uns zudem verraten, warum für Orange dieses Thema so wichtig ist.
als er selber angefangen hat, ernsthaft zu lesen, als junger Mann, ihm ist aufgefallen, die Native American Literatur, die er gefunden hat, die spielte meistens auf Reservaten und spiegelte so gar nicht seine Lebenswelt wider. Das heißt, er ist urban aufgewachsen in Oakland als Sohn einer Weißen und eines Southern Cheyenne. Seine Kindheitsfreunde waren auch einfach ein bunter Mix, also komplettes Multikulti, da wo er gewohnt hat. Und dieses indigene Wir-Gefühl, das kannte er noch nicht so stark. Also er hat nie in einer größeren Gruppe anderer Native Americans oder eben also Southern Cheyenne in seinem Fall gelebt. Deshalb ist das für ihn sehr, sehr spannend. Er wollte das auch für sich ergründen, was es bedeutet, heutzutage Native American zu sein und vor allem auch eben im Kontext der Großstadt, nicht im Kontext des Reservats.
Zusammenfassend lässt sich hier sagen, dass Orange mal wieder einen grandiosen Roman geschrieben hat, der mit emotionalen Charakteren und einer spannenden sowie mitreißenden Geschichte aufwartet. Ich war wirklich von Seite 1 total gepackt, also ich hatte auch total Bock auf wieder ein Tori Orange lesen. Ich sag, wie es ist, ich bin ein bisschen biased, aber gebe ich auch gerne zu. Und ich fand, die Charaktere sind so toll ausgearbeitet. Man hat hier wirklich bei jedem Einzelnen, auch wenn die teilweise nur ein paar Seiten vorkommen, wirklich ein richtig gutes Bild, was denen wichtig ist, wie krass der Struggle auch ist, in dem die leben und wie schwierig es eben auch ist, nach der jahrhundertelang währenden Oppression der USA, vor allem der Regierung, die ja wirklich mit Gewalt, mit aller Macht versucht haben, diese Tradition, diese Kultur zu töten, wie sie versuchen eben die wieder in sich hervorzuholen, wie sie versuchen eben ihre Wurzeln zu erreichen. Und ich fand auch gerade die Sprache von Tommy Orange unfassbar gut, weil ich, wie ich schon vorhin gesagt habe, nicht so mit Lederflicken Ärmeln da drauf geschaut wird, sondern eine schön verständliche Sprache, aber auch eine sehr emotionale und tiefgehende Sprache. Es hat mich tatsächlich immer wieder an Tichan Sila erinnert. Der schreibt nämlich auch so auf diese Art, immer so sehr leicht, aber trotzdem sehr emotional. Und da stehen dann irgendwie Sätze drin, wir waren früher Vögel, jetzt sind wir nur noch Federn. Und das sind Sätze, die wirklich tief sitzen. Und deswegen finde ich diesen Roman unfassbar geil. Aber ich habe ja das große Glück, dass ich nicht nur alleine das gelesen habe, sondern Maike und Annika beide mitgelesen haben. Wie hat euch denn Tommy Orange Verlorene Sterne gefallen?
Tommy Orange leistet einfach so viel und man könnte jetzt so viel sagen, und du hast ja schon sehr zu Recht einiges gesagt, Robin, warum diese Art der Literatur relevant ist. Nämlich, weil übrigens gerade im deutschsprachigen Raum häufig indigene Menschen aus Nordamerika als Klischee wahrgenommen werden, als in der Vergangenheit verhaftet wahrgenommen werden, als Menschen, die auf Reservaten leben, was ja nicht ausschließlich der Fall ist. Die meisten wohnen eben nicht auf Reservaten, wahrgenommen werden. Und diese Geschichten der Gegenwart indigener Menschen, die werden nicht oft genug und laut genug gerade hier erzählt. Deswegen ist es so wichtig, dass Hannes Meyer diese Übersetzung hier gemacht hat und dass sie auch in Auftrag gegeben wurde vom Verlag. Das, glaube ich, offensichtlich. Man lernt natürlich einiges über das Sand Creek Massacre, über diese Carlisle Indian Industrial School, die du auch angesprochen hast, Robin, wo Kinder umerzogen werden sollten unter schlimmsten Gewaltbedingungen, über die Besetzung von Alcatraz, die wirklich stattgefunden hat durch Indigene als Protest gegen die US-amerikanische Politik. Aber dieses Buch ist auch, und das möchte ich hier unbedingt betonen, ästhetisch und poetisch und lyrisch so fantastisch gestaltet. Hannes Meyer hat das ja ganz hervorragend erklärt, gerade wie oft es die Perspektive wechselt, wie es das sprachlich macht, mit diesem quasi Stream of Consciousness, mit diesen eindrücklichen Figuren, die ganz besondere Sprachansätze aufweisen. Und Tommy Orange ist ja auch Musiker und studierter Toningenieur. Und man hört es einfach im Sound hier und vor allem aber auch im Vorgänger Dort spielt ja auch Musik und Tanz eine zentrale Rolle. Der Rhythmus des Lebens, die Schönheit, die in Sprache, Rhythmus, Klang liegen, die wird hier transportiert in der Komposition und auch in den einzelnen Sätzen, im Rhythmus der Sätze. Das hat mir so gut gefallen. Ich finde, Tommy Orange ist so ein beeindruckender Autor. Und ich möchte an dieser Stelle, bevor ich jetzt ewig quatsche, weil Annika hat noch ganz viel im Köcher, das weiß ich, auch darauf hinweisen, wie Literaturpreise sich bessern können. Unser aller absoluter Lieblingsliteraturpreis, der Booker Prize, hat im Jahr, als dort das Debüt von Orange rauskam, einen fatalen Fehler gemacht, nämlich sie haben dieses Debüt nicht nominiert, was zu einem Aufschrei in der internationalen Lesegemeinde geführt hat, weil alle gesagt haben, seid ihr denn bescheuert, Freunde? Das ist eins der besten Bücher seit Jahren, das ist ein so wichtiges Buch. Warum nominiert ihr Knallchargen das denn bitte nicht? Die Booker-Jury, die wechselt ja jedes Jahr, aber die diesjährige, die ist zur Vernunft gekommen und hat Wandering Stars nominiert. Das ist also gerade auf der Longlist des Booker Prize. Hat gar nicht so schlechte Chancen, da vorne mitzuspielen, würde ich mal sagen. Schauen wir mal, wie weit es Tommy Orange diesmal beim Booker schafft. Aber vorher hören wir noch Annika hoffentlich ein Loblied singen. Oder Annika, hat es dir nicht gefallen?
Doch, natürlich hat es mir gefallen. Quelle Surprise. Ich bin allerdings, muss ich dazu sagen, im Gegensatz zu euch beiden gestandenen VeteranInnen, ein Tommy Orange Newbie. Das heißt, das war mein erstes Buch und das möchte ich gleich mal vorweg schicken. Das ist eine Fortsetzung und Fortgeschichte zu Dort. Man kann dieses Buch auch wunderbar lesen, ohne Dort gelesen zu haben. Es ist vielmehr so, wenn man es durch hat, will man Dort gleich hinterher lesen. Also ihr könnt auch mit diesem Buch anfangen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, das drückt so viele richtige Knöpfe bei mir, ne? Also Geschichte anhand einer Familiengeschichte über mehrere Generationen erzählen und dann so toll und so satt, so würde ich das mal nennen. Das hat mir also wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch ganz viele andere Punkte, die ihr beide schon angesprochen habt. Natürlich das Sprachliche. Mein Lieblingssatz war übrigens, also es geht da um die Kinder in diesen Umerziehungsschulen, die dort ja auch arbeiten mussten. Und der Satz geht so, tagsüber mussten sie große Baumstämme zersägen, wie in einem Cartoon-Traum vom Schlafen. Weil das ist so ein geiles Bild und irgendwie, es bringt da so ein bisschen eine Leichtigkeit rein in eine eigentlich total dramatische Situation. Und diese Ambivalenzen, die haben mir gerade so gut gefallen in diesem Buch. Ich möchte das mal an einem Beispiel festmachen und zwar an der Figur des Richard Henry Pratt. Also eine historische Figur, das war dieser Mann, der damals diese Carlisle School gegründet hat, vorher auch ein Gefängnis, der also viel da involviert war in diese Umerziehungsmethoden, der aber trotz alledem für die damaligen Verhältnisse, kann man das so sagen, relativ vogue war. Also natürlich hat er da alles mitgemacht und hat das alles ins Leben gerufen, hat aber die Natives trotzdem als Menschen erkannt, was ja, wie gesagt, für die damaligen Fälle, wo es hieß, niedere Rasse und so weiter und so fort, wirklich schon relativ vorne mit dabei war. Also das fand ich sehr, sehr interessant und diese Ambivalenzen, die wurden ja auch so ein bisschen fortgeführt, so nach dem Motto, wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich, denn wir haben auch ganz viele Gemeinsamkeiten. Und als Beispiel dieses Thema, was sich da durchzieht, der Sucht. Also hier werden ja ganz viele verschiedene Süchte auch im Laufe der Geschichte gezeigt. Alkohol, Laudanum, was dann später in die Opioidkrise ging, aber zum Beispiel auch Peyote, also sozusagen das, was den Natives helfen sollte, für sie als Medizin auch eine ganz, ganz schlimme Droge. Und genauso Geschichten, die Macht des Geschichtenerzählens steht hier auch im Vordergrund. Es geht darum, dass die Geschichten ja auch immer irgendwie gleich sind. Also Stichwort Umerziehung, da gehört natürlich auch die Religion dazu, in diesem Fall die christliche. Aber das wird hier auch schön reflektiert. Auch die Natives kennen Propheten, die von einer Jungfrau zur Welt gebracht werden oder Geschichten, aus Männergerippen Frauen gemacht werden. Also dieses, wir sind doch irgendwie alle gleich und haben alle den gleichen Ursprung, was da so rüberschwebt, das hat mir wirklich auch sehr gut gefallen. Und interessant fand ich auch die feministischen Nuggets, so möchte ich es mal nennen, die dort eingestreut waren, weil es ja auch sehr, sehr viele Frauen sind, die hier ihre Geschichten erzählen über die Jahrhunderte hinweg. Und diese Ausdrücke, die da teilweise rauskamen, dass Frauen, die Rache wollen, halt zickig und kratzbürstig sind, Männer, Vergeltung, ist das alles okay? Oder auch diese Formulierung, dass Männer also ein Geheimbund sind, ein Bund gegen die Frauen und gegen alles nicht Männliche, was ja bis heute, wenn man auf die weltpolitische Lage schaut und wer da ist wieder der Putin mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd. Ich weiß, ich erwähne den viel zu oft, es tut mir leid. Aber auch dieses, ja, ganz schlimm. Also auch dieses Thema zieht sich hier durch. Es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen, weil man halt richtig in der Geschichte drin ist und, das möchte ich auch noch betonen, auch noch total viel lernt. Und Maike, genau wie du gesagt hast, hier gerade in Europa sind wir ja doch bei der einen oder anderen Stelle eher so ein bisschen klischiert, wenn es um die Natives geht. Also ich finde, hier kann man unfassbar viel Geschichte lernen und das so toll erzählt, so richtig was zum Durchschmökern. Beide Daumen hoch, Tommy Orange. Ich kann mich euch nur anschließen. Toller Typ.
Nur noch ein kleiner
Preise.
Satz. Ja, Preise, her mit den Preisen für ihn.
Nur noch ein
kleiner
Preise.
Satz, bevor endlich Robin wieder was sagen darf, weil du es gerade angesprochen hast mit der Bibel, Annika. Inspiriert wurde ja Tommy Orange zu dem Buch, das im Original Wandering Stars heißt, von einem Lied von Portishead, das wiederum auf einen Bibelvers rekurriert über falsche Propheten. Also da kommt genau das, was du gerade erklärt hast, kommt genau zusammen. Ja.
Peyote ist ein falscher Prophet zum Beispiel.
Und natürlich der amerikanische Traum.
Genau. Der sowieso.
Der sowieso. Ja, ich freue mich, also ich jubiliere jetzt gerade innerlich, dass ihr auch dass ihr es auch so geil fandet wie ich, weil ist immer schön, wenn wir alle richtig abfeiern können. Also klar, ne, wenn es mich hier Diskrepanzen sind, das gibt es halt nicht so oft, aber ich freue mich halt total, dass ihr auch so voll intrigued wart und habe jetzt auch total gerne euren Argumenten gelauscht. Also was du gesagt hast, Maike, dieses Literarische eben, was hier drin steckt, das wollte ich gar nicht so unter den Teppich kehren lassen, weil das ist hier so toll auch gemacht, diese ganzen Metaphern, auch dieses Art Stream of Consciousness mäßige, also das sind ja wirklich sehr, sehr lange Sätze, also ganz viele Sätze sind sehr, sehr lang und dann wird aber doch mal Vorgeschichte und es fließt alles so irgendwie ineinander und das finde ich ist so ein Talent, was Tommy Orange hat, dass er Umgebungsbeschreibungen, innere Monologe, Vergangenheit, Gegenwart, alles so ineinander fließen lässt, teilweise in so einem Satz, der dann halt hinterher trotzdem Sinn macht und der trotzdem auch sehr emotional ergreifend ist. Ne? Also das muss man auch erstmal schaffen, diese Art von Sprache im Buch zu meistern. Und was du auch gesagt hast, Annika, das fand ich auch wirklich sehr, sehr gut umgesetzt, ist hier diese Art von Sucht. Die wird ja in ganz, ganz vielen verschiedenen Geschichten festgesetzt. Also ganz, ganz viele von diesen Charakteren sind in irgendeiner Weise süchtig nach Substanzen in irgendeiner Weise, Alkohol, Drogen, wie auch immer, und auch wie diese Sucht die auffrisst und wie sie selber eigentlich auch wissen, wie schlimm das ist, das hat mich auch wirklich sehr, sehr, sehr mitgenommen, wie gut eben dieses Thema dieser Sucht auch in diesem Roman umgesetzt wurde, ohne dass es eben wieder zu pathetisch oder irgendwie zu aufgeladen wirkt, sondern also es ist wirklich so ein ganz tolles, so ein ganz toller Mischmasch, nenne ich es mal, so aus ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, die hier zusammenfließen, ohne dass irgendwas zu viel oder zu wenig ist. Und also hier gibt es wirklich gar nichts zu meckern. Ich wüsste nicht mal, worüber ich mich beschweren soll.
Ich möchte auch noch mal unterstreichen, wie wichtig auch die Arbeit von Hannes Meyer als Übersetzer hier ist. Der hat mir nämlich zum Beispiel auch erzählt, dass es ja für manche Begriffe im Englischen überhaupt gar keine deutsche Entsprechung gibt, weil wir diese Geschichten hier in der Regel nicht erzählen. Also die haben ja schon bei dort eine Übersetzung Natives als Begriff stehen lassen, weil es keine Entsprechung im Deutschen gibt. Also du kannst im historischen Kontext, hat er erklärt, kann man Ureinwohner sagen. Also den amerikanischen Ureinwohnern wurde ihr Land geraubt. Aber, hat er zu mir gesagt, er kann ja nicht schreiben, da vorne steht ein Ureinwohner und wartet auf den Bus. Das ist genau diese Verschiebung im Kopf, dass auch diese Begriffe schon auf die Vergangenheit verweisen. Und da müssen wir echt mehr Geschichten erzählen, mehr Wörter finden in lebenden Sprachen, um Gegenwarten realistisch darstellen zu können. Und ich finde es auch total spannend, wie ihr beide jetzt schon auch gezeigt habt, dass es so viele Aspekte gibt und so viele Figuren gibt. Und deswegen denke ich mir, sollten wir den Hannes Meyer noch einmal erklären lassen, wer seine Lieblingsfigur ist, einfach um darzulegen, was es hier an Identifikationsangeboten auch alles gibt bei Tommy Orange.
Ich glaube, die Opal Viola Victoria Bearshield, also die Oma der drei Jungs oder eigentlich Großtante ist sie ja biologisch, die drei Jungs aufzieht, ja, die auch harte Sachen durchgemacht hat, sich dann als Paketfahrerin arbeitet, um die Jungs zu ernähren und es dann schafft, denen auch das kleine Häuschen zu kaufen irgendwann. Das ist wunderschön geschildert. Also der Durchhaltewillen dieser Frau und die Strenge gegenüber den Kindern, aber gleichzeitig die Wärme. Ja, das ist, ich meine, gibt es sicher oft in der Literatur solche Figuren, aber ich finde, die hat mir, ja, die berührt mich schon besonders, diese Frau.
Dann nochmal vielen Dank, Hannes Meyer, dass er uns hier Rede und Antwort gestanden hat und uns so schön was über die Übersetzung erzählt hat. Ihr solltet dieses Buch auf jeden Fall lesen. Ihr habt ja gerade gehört, wir sind alle drei dafür. Und jetzt erzähle ich euch natürlich, wo und für wie viel ihr das machen könnt. Verlorene Sterne von Tommy Orange, erschienen bei unseren guten FreundInnen von Hansa Berlin. Kostet in der Hardcover-Variante 26 Euro und in der keimfreien E-Book-Variante 19,99 Euro. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht nochmal erwähnen, aber ich sage es trotzdem nochmal, der Gänze halber. Übersetzung hat natürlich Hannes Meyer gemacht.
Hört, hört.
So, damit kommen wir zum nächsten Roman dieser Folge. Und den haben wir vorhin schon so leicht angeteased, aber mehr sage ich jetzt gar nicht. Maike, wen hast du denn mitgebracht?
Ein Buch, das wir hier natürlich nicht machen wegen des Deutschen Buchpreises, sondern das wir, wenig überraschend für Menschen, die uns schon länger hören, sowieso gemacht hätten. Es geht nämlich um einen absoluten Darling dieses Podcasts. Einer der zwei großen Clemenze der deutschsprachigen Literatur. Heute geht es nicht um den Setz, heute geht es um den Meyer. Mit seinem heiß erwarteten neuen Romanprojekt Die Projektoren. Über 1000 Seiten hat der Schinken. Und ich habe letzte Woche mit einem anderen fantastischen deutschsprachigen Gegenwartsautor gesprochen, den ich hier nicht spoilern werde. Bald kriegt ihr ein Interview und eine Buchbesprechung zu ihm. Und wir haben auch über Meyer gesprochen. Er hat mich gefragt, wie ich das Buch finde. Und ich war in der Mitte und habe zu ihm gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich es genial finde oder vollkommen wahnsinnig. Und er antwortete darauf, für Literatur ist ja beides nicht so schlecht. Womit er natürlich vollkommen recht hat. Mein Fazit nach den kompletten 1000 Seiten ist, es ist genial und wahnsinnig. Longlisted für den Deutschen Buchpreis 2024. Ehrgeizig, komplex, wild, die Projektoren. Gute Entscheidung fürs Longlisting, sag ich schon mal vorweg. Weil das ist schwer verkäufliche Hochliteratur, die sich richtig was traut und einem richtig auf die 12 haut, die richtig verstörend ist, den Lesern was zutraut. Genau das, was wir hier sehen wollen. Worum geht es? Im weitesten Sinne geht es um Krieg in Europa und die Narrative, die dazu führen. Wir werden im Text vom Zweiten Weltkrieg über den Jugoslawienkrieg bis hin zum NSU-Terror und Neonazis zu allen möglichen Narrativen aus Faschismus, aus Sozialismus, aus Kapitalismus geführt, wie Dinge geframed werden, um Menschen in verschiedenen Systemen an verschiedenen Orten in Europa gegeneinander zu stellen. Das ganze Ding ist also super aktuell, wenn man die aktuelle politische Situation betrachtet mit dem neuen Aufstieg des rechten Rands, insbesondere in Ostdeutschland. Die Neonazis, die wir hier treffen, sind auch nicht nur aus Dortmund, sondern auch aus Leipzig. Leipzig spielt ja in vielen Romanen von Meyer eine Rolle. Er kommt ja selber aus Leipzig und wir haben hier wirklich ein riesengroßes Figuren, Panorama, teilweise frei erfunden, teilweise echt. Nun muss man aber wissen, wenn ihr da draußen einen Roman über die Jugoslawienkriege lesen wollt, dann lest doch bitte Pajtim Sajtovci, zum Beispiel Bolla, die Drachen kommen hier auch bei Meyer vor, oder Sascha Stanicic, oder lest, heute schon erwähnt, Tijan Sila. Meyer hat hier keinen sozialrealistischen Roman geschrieben. Das will er nicht. Das ist der typisch Meyersche Collage-Stil. Man kennt das schon aus Im Stein, ganz ähnlich. Und er überblendet hier diese Themen, die ich genannt habe, mit Kino, so ein bisschen Vision, bei Moonstone und mit Karl-May-Erzählungen. So. Was hat das alles überhaupt miteinander zu tun? Meyer ist ja selbst ein Kinomann, hat Skripte geschrieben, viele seiner Texte sind verfilmt worden. Karl May, der Autor, war natürlich auch ein Sachse, so wie Clemens Meyer. Seine Bücher wurden zu Filmen, die Filmsets sind in Jugoslawien. Kleiner Schwank aus meinem Leben, ich war dort an den Orten, über die Clemens Meyer schreibt, als kleines Kind in den Plitwitzer Seen und so weiter, wo Schatz im Silbersee gedreht wurde und habe später im Fernsehen gesehen, was dort passiert ist. Bei Meyer war es umgekehrt, er ist nach den Jugoslawienkriegen dort gewesen und konnte sich kaum vorstellen, dass an diesen Drehorten von Karl-May-Filmen sich später Menschen gegenseitig ermordet und gemeuchelt haben. Und das war seine Inspiration, hier ranzugehen und diese Geschichte zu erzählen über den Wahnsinn des Krieges. Wir versuchen jetzt mal, nach all diesen Erzählkonzepten, die ich euch schon um die Ohren gehauen habe, einen stringenten Erzählfaden zu finden. Das ist hier gar nicht so einfach, das habt ihr jetzt schon gemerkt. Aber eine Figur, die sich über die ganzen 1000 Seiten zieht, ist Cowboy. Der heißt im ganzen Buch nur Cowboy. Den lernen wir kennen im Zweiten Weltkrieg. Später ist er Komparse bei Karl-May-Verfilmung. Der kommt auch nach Deutschland. Er erlebt die Balkankriege. Er reist später auch noch in den Irak. Er wird also getrieben durch die Weltgeschichte, durch die Geschichte von Ideologien, von wahnsinnigen Narrativen, die direkt in den Abgrund der Gewalt führen. Und diese Geschichte von Cowboy und der vielen Nebenfiguren wird eben überblendet mit Filmen, mit Büchern. Es zeigt Erinnerungen als Konstruktionen. Es zeigt Wahnsinn als Konstruktion. Erzählungen und Ideologien, das wird alles ineinander gemischt. Karl-May-Filme, Kino, Krieg, Gewalt. Das Ganze changiert dann auch zwischen Slapstick und mega brutalen Vignetten. Wir treffen alles von ostdeutschen Nazis bis zum badenden Lex Barker. Ist da wirklich alles dabei. Ein Auszug wurde auch schon veröffentlicht. Nacht im Bioskop als kleine Novelle über das Novi Sad-Massaker. Ihr merkt, das ist unfassbar ambitioniert. Aber die Art und Weise, wie Meyer das alles ineinander blendet, und das ist ja die Kraft der Collage und auch die Kraft der Montage im Film, weil dieser Collage-Stil wird natürlich parallel geführt mit der Filmmontage. Es ist nämlich der neue Zusammenhang, der durch die Gegenüberstellung hergestellt wird. Von Karl May wird ja auch gesagt, er sei in einer Psychiatrie gewesen. Diese Psychiatrie kommt hier auch vor. Und alle möglichen Figuren von Clemens Meyer werden in diese Psychiatrie hier eingewiesen. Und die ganze Welt, die Clemens Meyer zeigt, die ganz im Grunde natürlich unsere Welt ist, die Welt des Krieges, ist eigentlich eine einzige riesengroße Psychiatrie, ein einziger riesengroßer Wahnsinn. Das alles wird mit einer solchen Freude am Erzählen gemacht, mit einer solchen Überzeugung an der Literatur auch und was Literatur leisten kann, dass ich wirklich mit allergrößter Ehrfurcht diese Geschichte von Cowboy gelesen habe, die mich bis zum Äußersten gefordert hat, mit all diesen Karl-May-Verweisen, mit all diesen Filmen, mit all auch diesen Literaturverweisen, die zum Glück auch hinten aufgeführt sind, wenn man sich fragt, auf welches Buch verweist es denn, das sagt uns Clemens Meyer zum Glück. Also sehr anspruchsvoll, ästhetisch anspruchsvoll, inhaltlich anspruchsvoll. Ein absoluter Wahnsinn. Clemens Meyer, die Projektoren, stellt die Frage, welche Narrative uns präsentiert werden und wer sie uns projiziert. Und dann können wir uns selber überlegen, was wir daraus machen. Wir sehen in dem Roman ein ganzes Figurenpanorama, die diese Narrative und diese Projektion unterschiedlich in sich verarbeiten und unterschiedlich entsprechend handeln. Ein einziges Blutbad. Das ist die europäische Geschichte und auch die Projektoren. Also ihr merkt, ich bin schwer beeindruckt. Konntet ihr meiner Zusammenfassung folgen?
Ja, absolut, absolut. Es klingt total wahnsinnig, aber halt auch irgendwie ziemlich geil. Also ich bin ein bisschen neidisch auf dich, dass du es gelesen hast und ich nicht mitgelesen habe. Also da bin ich nicht neidisch drauf, sondern da schelte ich mich selber eigentlich, weil es klingt total geil. Jetzt habe ich aber natürlich eine Folgefrage dazu. Maike, wie kompliziert ist das zu lesen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten 100 Seiten war ich lost. Ich war komplett lost. Aber weil ich Clemens Meyer, und hier bin ich genauso biased wie du bei Tommy Orange, natürlich liebe. Ich halte Clemens Meyer für den interessantesten deutschen Autor, der derzeit arbeitet. Ihr wisst, ne, für mich ist Österreich Setz, Schweiz Kracht, Deutschland Meyer. Bin ich da dran geblieben bis zum bitteren Ende. Und da bin ich reingekommen. Dann habe ich auf einmal verstanden, was das Prinzip ist. Nämlich, dass wir diese Geschichte von Cowboy haben, der durch die europäische Geschichte treibt. Zweiter Weltkrieg hat vor allem Jugoslawien, Kriege. Und dass uns hier Geschichten erzählt werden, wie Menschen gegeneinander aufgehetzt werden. Und das eben überblendet wird, politische Narrative, mit Kinonarrativen, mit Karl May. So, das muss man wissen, dann kommt man auch durch. Aber am Anfang habe ich echt gestruggelt, habe mich gefragt, wer sind die alle, was wollen die alle? Und das Ding ist wirklich anspruchsvoll. Aber ich finde das gut. Also es ist nicht so, dass es jetzt vollkommen hermetisch, würde Philipp Tingler sagen, wäre gar nicht. Oder dass man das liest, man hat den Eindruck, dass es den Autor, solche Texte gibt es ja auch, dass den Autor gar nicht interessiert, ob wir das überhaupt verstehen oder nicht, dass er das irgendwie zum Spaß an der Freude, gibt es ja auch solche Autoren. Das ist überhaupt nicht so. Man merkt, hier soll uns wirklich was erzählt werden. Da ist auch eine Freude am Erzählen und ein Glaube an die Literatur immer dahinter bei Meyer. Aber das tut halt weh. Inhaltlich tut es weh, weil da unfassbar brutale Kriegsszenen und Gewaltszenen drin sind. Und es tut natürlich auch wahnsinnig weh, weil die Einsichten, um die es geht, um die menschliche Natur, extremst unangenehm sind. Aber es ist, wie immer bei Meyer, hat es halt so ein Feuer und es hat halt so ein Drive. Und dann bleibt man dran. Aber man muss sich die Zeit nehmen und man muss sich da auch wirklich committen, sich da drauf einzulassen. Das ist nämlich 1000 Seiten Malström und das lässt auch nicht nach. Also es ist nicht so, dass der da reingeht, da ist Paukenschlag und hinten suppt das dann so aus. Nee, bis zur letzten Seite bleibt es auf diesem Komplexitätsniveau. Ich finde das auch noch komplexer als im Stein. Da muss man schon, also muss es schon ein bisschen auch in der sechsten Stunde noch mitarbeiten bei Clemens Meyer, aber es ist machbar. Also ich möchte wirklich niemanden abschrecken, Clemens Meyer zu lesen. Jeder sollte Clemens Meyer lesen, weil das einfach ein so fantastischer Autor ist. Auch ja ein Autor, der international wahrgenommen wird und jetzt auch schon zweimal für den International Booker nominiert war.
Ja, das ist doch ein gutes Stichwort, Nominierung. Du hast ja jetzt wirklich schon sehr gut herausgearbeitet, wo die Stärken dieses sehr, sehr anspruchsvollen Romans liegen. Vor allem auch die ganzen Verbindungen zur Geschichte und auch bis zur Gegenwart. Das ist ja immer was, was wir finden, macht sich gut beim Deutschen Buchpreis. Und so ist es ja auch gekommen. Clemens Meyer steht mit Die Projektoren auf der Longlist. Jetzt haben wir ja im Vorgeplänkel schon so ein bisschen über die Liste allgemein geredet und Erwartungen und Mitkalt und dies und das und jenes. Jetzt mal Butter bei die Fische. Maike, wie schätzt du denn Clemens Meyers Chancen ein, hier weiterzukommen, sprich Shortlist oder vielleicht sogar das Ding durchzurocken und zu gewinnen?
Ich glaube wirklich, dass er hier mit dem Hauptpreis nach Hause gehen könnte, glaube ich. Es ist natürlich immer schwer zu sagen, weil das hängt, und das ist jetzt kein Vorwurf an den Deutschen Buchpreis, sondern das ist die Eigenart eines jeden Buchpreises, stark am Ende vom Tag davon ab, was die Jury will. Ich habe schon eingangs gesagt, dass der Deutsche Buchpreis am Ende vom Tag ein Marketinginstrument ist. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und das, was der Meyer hier macht, ist Literatur, die sich für die Verkäuflichkeit überhaupt nicht interessiert. Gar nicht. Null. Das hier ist Friss- oder Stirb-Literatur. Das hier ist Ich-mach-Kunst, komm darauf klar, Literatur. Also genau die Literatur, die wir ja eigentlich haben wollen. Wir wollen nicht das Gefällige. Und dann ist natürlich die Frage, gibt man dem Meyer, der kriegt ja eh eine Riesenplattform, weil er so bekannt ist, zu Recht auch, aber gibt man dem Meyer hier den Push bei einem so breiten Publikumspreis. Das wird dann ja auch dazu führen, dass viele Gelegenheitsleser dazu greifen und überhaupt nicht wissen, wie ihnen geschieht. Also traut man sich das, den auszuzeichnen oder nicht? Also ich sehe hier, wenn ich hier durchschaue, der Kaleiter ist auch fantastisch, hat aber nicht die gleiche Radikalität wie der Meyer, muss man jetzt sagen. Ich sehe hier eigentlich keine großartige Konkurrenz, wenn man sagen will, wir machen hier jetzt einen auf Hochliteratur. Da müsste der Meyer mit dem Hauptpreis nach Hause gehen. Aber wir wissen, selbst beim Booker hat am Ende das gefällige Buch über die deutsche Einheit gewonnen und nicht das sperrige Buch von Clemens Meyer. Von daher, ich weiß es nicht. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn man mit einem so populären Publikumspreis mal einen so Scheiß auf alles, jetzt haue ich euch allen auf die 12-Buch auszeichnen würde. Das würde sehr für die Jury und für den Preis sprechen.
Na ja, schauen wir doch mal. Wir werden es im Auge behalten und wir haben jetzt unsere Glaskugel ins Rennen geworfen.
Ja. Ja, da habe ich natürlich noch eine Folgefrage. Wir haben ja gerade erst bei Tommy Orange über indigene Völker geredet. Und Karl May ist ja relativ umstritten auch. Da gibt es ja mittlerweile auch so ein bisschen Stress bei einigen Verlagen mit den ganzen Winnetou-Büchern. Wie geht denn Clemens Meyer hier mit dem ganzen Thema um?
Ja, also man muss ja ganz klar sagen, Tommy Orange schreibt als indigener Autor über das Schicksal indigener Menschen in Nordamerika. Wir haben jetzt hier leider nicht die Zeit, obwohl es sehr interessant wäre, auf diese ganze der Häuptling-Winnetou-Diskussion einzugehen. Das wird sehr kritisch gesehen, auch von Vereinigungen indigener Nordamerikaner hier in Deutschland, was Karl May gemacht hat mit der Perpetuierung dieser klischeehaften Bilder von Natives in Deutschland. Das ist richtig. Aber darum geht es Clemens Meyer nicht. Also hier geht es wirklich um Fiktionalisierung und um die Narrativierung. Also es geht gar nicht mehr um die Realität, sondern um die Narrativierung der Realitäten, wie sie Karl May betrieben hat. Das ist ja der ganze Punkt von dem Buch, dass diese Narrative, wie diese Narrative sich zur Realität verhalten. Und Clemens Meyer hat auch vor einiger Zeit einen Vortrag gehalten mit dem Titel Indianer in Sachsen, Mythen und Albträume, wo er jede Menge Ambivalenzen auch ausgelotet hat, der, glaube ich, auch in einem engen Zusammenhang steht mit diesem Buch hier. Und auch der Zusammenhang zwischen Hochkultur und Popkultur ist ein Riesenthema. Auch dafür steht ja May, der einer der meistverkauften Autoren weltweit aus Deutschland ist, aber kulturell nie ernst genommen wurde. Also ich glaube, das zu reduzieren und zu sagen, Karl May, der hat ja keine realistische Abbildung indigener Menschen in Nordamerika geschaffen, das ist eine sehr verkürzte Darstellung, der auch Clemens Meyer widerspricht, soweit ich das hier überblicken kann. Aber das ist ein wirklich interessanter Punkt, über den man sehr lange diskutieren könnte. Aber ich glaube, also es ist ja ein Zufall, dass wir diese zwei heute in der Sendung hatten. Als wir diese Sendung geplant haben, wussten wir noch gar nicht, worum es genau in die Projektoren geht. Aber ich glaube, die in der Sendung zu haben, ist überhaupt kein Widerspruch.
So muss das sein. Jetzt habe ich natürlich noch eine abschließende Frage. Wo und für wie viel kann man sich dieses Buch denn zulegen?
Die Projektoren von Clemens Meyer, nominiert sehr zu Recht für den Deutschen Buchpreis 2024, ist erhältlich bei unseren guten FreundInnen von S. Fischer. Ist auch schmal und schnell durchgelesen, hat nur 1056 Seiten und kostet im Hardcover 36 Euro und in der keimfreien E-Book-Edition 24,99.
Ah, da bekommt man auch noch was für sein Geld. Jetzt kommen wir zum letzten, but sicher not least Buch dieser Folge und zwar auch zu einem Autor, den wir hier schon hart abgefeiert haben. Was ist denn hier, Leute, los? Ey? Lieblingsautor bei Papierstopp-Podcast. Herzchen, Augen überall. Annika, was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe mitgebracht Sonne in Scherben und zwar ist das der Roman von Jérôme C. Robinet. Und Jérôme haben wir kennengelernt im letzten Jahr. Da hat er nämlich beim Bachmann-Preis gelesen und zwar als allererster, hat damals den Lesewettbewerb 2023 eröffnet. Das ist ja auch keine einfache Leistung. Er hat uns da direkt beeindruckt mit seinem Vortrag, mit seiner tollen Performance. Und damals hatte uns Mito Sanyal schon erzählt, also sie hatte Jérôme eingeladen zum Bachmann-Preis. Sie hatte uns damals schon erzählt, dass dieser Text durchmarschiert ist, dass alle Jurykolleginnen den haben wollten. Und wir waren also total gehypt auf den Roman, weil uns dieser Text auch schon gut gefallen hat. Und jetzt ist er also endlich da. Und ich darf ihn euch jetzt vorstellen. Ich freue mich sehr darauf, weil natürlich waren wir auch ganz gespannt, wie sich dieser Text denn weiterentwickelt hat in diesem einen Jahr. Also, wir haben es hier mit dem Protagonisten Enzo zu tun, einem Transmann. Er ist Sohn einer Französin und eines Sizilianers mit einer Menge Familiendrama im Gepäck. Denn sein Vater und sein kleiner Bruder sind bei einem Autounfall gestorben, als Enzo gerade mal 9 Jahre alt war. Und irgendwie gibt er sich seitdem auch immer so ein bisschen die Schuld an dem Drama, weil er für eine Verspätung gesorgt hat, die wiederum dann dafür gesorgt hat, dass Papa und der kleine Bruder schon mal vorgefahren sind oder allein gefahren sind. Enzo jedenfalls so vorbelastet. Ansonsten ist er aber eigentlich guter Dinge, nicht nur, weil er in einem Scherzartikelladen arbeitet, nein, sondern er lernt auch an Jay. Bisschen verkrebelt, aber egal, ich habe es probiert. Er lernt Enzo an Jay kennen. Und zwar schreiben wir das Jahr 1997, als die beiden sich kennenlernen. Und nach vielen Enttäuschungen und Rückschlägen ist es für beide die große Liebe. Sie heiraten und sie bekommen auch schnell einen Kinderwunsch. Jetzt ist es so, dass Angel unfruchtbar ist und die beiden dann auf die Idee kommen, Enzo, der Transmann, der zwar seine Transition hinter sich hat, aber noch seinen Uterus hat, der kann doch das Kind austragen. So, und damit beginnt eine sehr, sehr lange Odyssee, denn als das losgeht mit den beiden, als sie diesen Wunsch entwickeln wollen, ist das Jahr 2004 und da ist die Rechtslage in Frankreich, in der diese Geschichte spielt, wie folgt. Es gibt ein Embryonenschutzgesetz, gleichgeschlechtliche Paare dürfen nicht behandelt werden, man will der Leihmutterschaft nicht Tür und Tor öffnen, Eizellenspende ist verboten, das Familienrecht will nicht zwischen biologischer, genetischer und sozialer Mutter entscheiden. 20 Jahre später klingt das wirklich alles ganz furchtbar verstaubt, da sind wir doch Gott sei Dank schon ein bisschen weiter, aber 2004 war die Rechtslage so. Und wir sind also live dabei, wie Enzo und Angel versuchen, mit diesen Rückschlägen umzugehen, mit diesen Steinen, die ihnen also vom Gesetz und von der Bürokratie immer wieder in den Weg gelegt werden. Es klappt dann aber doch mit der Befruchtung. Wie, das will ich an dieser Stelle nicht verraten, aber Enzo wird schwanger und somit zum Phänomen mit allem, was dazugehört, inklusive Medienrummeln. Nun waren die sozialen Medien damals 2004, 2005 noch nicht ganz so groß, aber die Presse, die Yellow Press, war schon stark genug, um natürlich Enzo da richtig schnell reinzuziehen. Er wird hier im Roman unter anderem 2005 vom Time Magazine zu den einflussreichsten Menschen gewählt und bekommt auch in Frankreich eine Einladung, um in der Nationalversammlung zu sprechen. Da geht es nämlich dann genau um diese Debatte, dürfen Transgender-Menschen schwanger werden bzw. künstlich befruchtet werden. Natürlich sind aber nicht alle begeistert. Es gibt auch viele, viele negative Reaktionen, sowohl in den Medien als auch im direkten Umfeld. Und diese Reaktion, diese Exposure wirkt sich natürlich auch auf Enzos Umfeld aus, mit negativen, mit teils verheerenden Folgen. So viel erstmal zum Plot. Diese Geschichte ist größtenteils rückblickend erzählt. Das habt ihr gerade schon so ein bisschen an den Jahreszahlen 97, 2005 gemerkt. Sie wird also von dem lebensmittelalten Enzo, wenn man das so sagen darf, rückblickend erzählt. Und das heißt also, dass hier die Zeiten sehr viel hin und her springen in dem Roman. Man kann da gut den Überblick behalten, aber es ist also, was das angeht, sehr abwechslungsreich gestaltet. Nicht nur, was die Zeiten angeht, sondern auch, was die Stimmen angeht, denn die wechseln auch immer mal wieder. Wir bekommen also Rückblenden in Enzos Kindheit, aber auch in die Vergangenheit von Angel und Michelle, das ist nämlich Enzos Mutter, die ihre Sicht der Dinge und ihre Erfahrungen in eigenen Kapiteln aus der Ich-Perspektive erzählen, während sonst weitestgehend auktorial erzählt wird. Das heißt, man bekommt hier ganz verschiedene Sichtweisen und die, finde ich, sind auch sehr gut herausgearbeitet. Man kann die Stimmen gut unterscheiden. Michelle zum Beispiel, die Mutter, die erzählt auch viel, fast schon auch in Richtung Stream of Consciousness, so ähnlich wie wir es von bei Tommy Orange hatten. Lange Sätze über viele Seiten, man leidet gut mit. Und auch das, was wir schon in Klagenfurt bei der Kurzgeschichte gesehen hatten oder erlebt hatten, macht sich auch hier im Roman bemerkbar. Diese Sprachkonstrukte, mit dem Jerome arbeitet, die lautmalerischen Einsprengsel. Es wird gesungen, es wird Musik gemacht, es werden Bilder gezeichnet, sprachliche Bilder, wie zum Beispiel von allem, sagt hier Enzo, was er liebt. Davon möchte er etwas abbeißen und er sieht seine Eltern als Polenta-Körper. Also das ist wirklich hier sehr schön zusammengeschraubt, genau so, was uns da beim Bachmann-Wettbewerb begeistert hat. Das konnte Jerome also hier sehr gut in den Roman retten. Und auch die kleinen Bilder, die kleinen Szenen, die er hier einstreut, da kann man immer mal wieder schöne Nuggets entdecken, wie zum Beispiel, da gibt es eine Szene in einer Kinderwunschklinik, wo Enzo und Angel mal wieder bei einem ihrer vielen Termine darauf warten, enttäuscht zu werden. Und sie sitzen in diesem Wartebereich und sehen eine Ecke für Kinder, die seit Ewigkeiten unbenutzt scheint, alles ganz ordentlich, die Stifte in der Hülle. Und das wird dann als der Arbeitsplatz eines virtuellen Musterkindes beschrieben. Also wirklich schöne, sprachliche, kleine Nuggets hier, die haben mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und auch die Themenauswahl. Also dieses ganze Thema schwangerer Transmann, das kann man ja einfach mal so stehen lassen. Das beleuchtet Jerome hier wirklich aus allen möglichen Blickwinkeln. Sowohl die ganze Transition, wie es angefangen hat, das Outing, was macht das mit der Familie, mit den Freundinnen, mit den Kolleginnen, wie reagiert die Gesellschaft und natürlich dieses ganze schwangere Thema, aber auch umgekehrt Angel, die sich versucht, in der queeren Szene zurechtzufinden, die sie anfangs als ein wenig einschüchternd wahrnimmt und die uns ihre Überlegung einer unfruchtbaren Cis-Frau zuteil werden lässt. Also eine ganz andere Geschichte, aber auch hier wirklich schön erzählt und auch dieses Familiendrama von Enzo, was sich da abgespielt hat mit seinem Vater und seinem Bruder. Es geht hier natürlich also sehr, sehr viel um Identität. Das Ganze ist handwerklich wirklich super gemacht. Ich habe einen einzigen Wermutstropfen, da werde ich gleich mal Robin zu fragen, denn es gibt jetzt hier noch einen weiteren Plotpoint, den ich auch aus Spoilergründen weggelassen habe, der ungefähr so bei 70% der Geschichte nochmal einen ganz anderen Spin gibt und der mich dann am Ende so ein bisschen rausgerissen hat. Das war mir einfach too much, weil die Thematik so krass ist, die hätte ein eigenes Buch verdient. Aber bis dahin ein toller Roman von Jerome. Ich habe es unfassbar gerne gelesen, es hat Spaß gemacht und wie gesagt, das Thema wirklich gut aufgearbeitet. Robin hat mitgelesen. Robin, wie hat es dir gefallen? Bist du auch so zufrieden wie ich oder bist du ein bisschen enttäuscht nach dem, was wir letztes Jahr in Klagenfurt gehört haben?
Also ich kann schon mal erstmal sagen, ich bin auch sehr zufrieden. Also mir hat der Roman aus den Sachen, die du gerade schon genannt hast, für deine Argumente kann ich zu 100% unterstützen. Also dieses Poetische, das Literarische, wie er hier mit Sprache umgeht, auch wie diese ganze Geschichte pacingmäßig gestaltet ist. Ne? Also dieses Pacing ist wirklich gut gemacht. Man verliert eigentlich nie den Überblick, auch wenn das immer zwischen Zeiten hin und her springt, hat man eigentlich immer einen sehr, sehr guten Überblick, wo man gerade ist, wer gerade spricht, welche Szene man sich gerade anschaut und auch immer mal wieder innerhalb der Kapitel, dass so ein bisschen die Familiengeschichte mit einfließt. Also es gibt extra Kapitel, wo dann so die Vergangenheit beleuchtet wird, aber es gibt auch ganz viele Kapitel, in denen dann zum Beispiel Angèle von ihrer Familie erzählt und wie es zu dem Bruch mit ihrer Familie kam. Und generell sprießt ja aus diesem ganzen Roman auch sehr, sehr viel Unterdrückung. Ne? Also gerade eben dieser Transmann, der schwanger wird, der dann nicht nur von, sagen wir es mal, den konservativen Bürgern irgendwie, der angefeindet wird, sondern auch teilweise aus der eigenen queeren Szene angegriffen wird, der dann versucht, in einem TV-Interview sich vernünftig auszudrücken und auch auf die Fragen des Moderators zu reagieren, wo dann die eigenen Freunde kommen und sagen, ja, warum hast du das denn so gesagt? Warum hast du dich da denn nicht klarer gegen geäußert und gesagt, hier, fick deine Pronomen oder was weiß ich nicht? Also, ne, man sieht, dass wirklich von allen Seiten eigentlich immer nur Druck auf dieses Paar gepressert wird und die eigentlich unter diesem Druck ja auch irgendwann zusammenbrechen, was man auch voll verstehen kann, ne, wenn man das so hört und auch wie große Wellen das eben insgesamt international auch in dieser Presse schlägt. Gleichzeitig hat mir auch sehr gut gefallen, wie diese Charaktere ausgearbeitet sind, die alle ein sehr nuanciertes Bild, finde ich, abgeben, die alle irgendwie interessant wirken. Und da gibt es ja auch eine Szene, wo dann in die Perspektive einer der Freundinnen gewechselt wird, die dann die beiden exposed auf eine gewisse Art und Weise. Und das dann irgendwie hinterher ist von Angèle, ja, ich wusste ja auch nicht, dass du so eine hinterfotzige Freundin hast. Das sind so, also wird auch kein Blatt vor den Mund genommen, das fand ich auch sehr schön. Alles sehr auch gut durchkonstruiert, literarisch wirklich gut gemacht. Aber jetzt muss ich natürlich auch einmal zu dem Punkt kommen, den du gesagt hast, und zwar dieser Plotpoint, der bei 70% des Buchs kommt. Wir verraten natürlich nicht, wer das sein wird, aber wenn ihr das Buch lest, wisst ihr, worüber wir reden hier verklausuliert. Und da muss ich auch sagen, da war ich auch ein bisschen raus. Das kam ein bisschen wie Kai aus der Kiste und war für diese ganze Thematik des Romans in irgendwie kontraproduktiv, würde ich es einfach mal nennen. Ich verstehe, warum Jerome das hat einfließen lassen. Und verstehe auch den Sinn dahinter, weil es ja auch irgendwie theoretisch wieder zur Thematik passt, zumindest die Auswirkungen passen zur Thematik, die vorher gesetzt wurde. Aber leider, wie du gesagt hast, war es doch ein bisschen sehr drüber an einigen Stellen. Und das war auch davor, dass ich mir zwischendurch dachte, ist immer alles ein bisschen sehr tragisch. Ne? Also es ist irgendwie, ist immer alles immer sehr traumatisch, was die Personen erlebt haben und so. Und ich will gar nicht sagen, dass das unrealistisch ist, weil irgendwie schleppt ja jeder seinen emotionalen Baggage mit sich rum. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Wenn ich sage, dass es alles ein bisschen überladen war an einigen Stellen. Aber ganz ehrlich, das ist ein Abzug in der B-Note. Das mit dem Plotpoint am Ende ist kein Abzug in der B-Note. Das war irgendwie wirklich ein bisschen unnötig. Aber trotzdem ist das jetzt Meckern auf wirklich hohem Niveau, weil es ein Buch ist, was unglaublich gut durchgepaced ist, was einen interessanten, überhaupt eine interessante Thematik hat und an sich auch eben seine Charaktere eben auch wie Menschen behandelt, ne, die Fehler haben. Das sind keine guten Menschen, das sind aber auch keine schlechten Menschen, das sind eben Menschen, ambivalent, vielschichtig. Und genauso, finde ich, wurde das auch in dem Buch dargestellt. Und deswegen hat es mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, ich kann dir da auch nur zustimmen. Ich finde es auch gut, dass du nochmal auf die Konstruktion hingewiesen hast, weil das ist handwerklich echt gut gemacht, ne? Also ich habe auch so im Nachhinein nochmal so drüber nachgedacht, auch zum Beispiel diese Zeitspanne, die da gewählt wurde, um auch so diese gesellschaftlichen Entwicklungen nochmal nachzuzeigen. Also da ist wirklich schon so viel nachgedacht worden an so vielen Stellen und es ist so schlüssig und es ist so rund und gerade deswegen hat mich halt dieser dritte Drama-Plotpoint, so möchte ich ihn mal nennen, wirklich so geärgert, weil das so ein bisschen, ja, das Scheinwerferlicht von den anderen Themen wegnimmt, die eigentlich schon genug strahlen. Und dann denke ich mir auch wieder, auch Mensch, Jerome, hättest es doch mal weggelassen und hättest das lieber als Hauptthema deines nächsten Romans gemacht, weil das hätte ich auch gern gelesen. Also es geht da einfach so ein bisschen unter, aber nichtsdestotrotz, genau wie du sagst, ja, es ist ein bisschen mehr als Abzüge in der B-Note, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es einen ganz furchtbar ärgert, ganz im Gegenteil, weil bis dahin hat das Buch wirklich so viel zu bieten und ich finde es auch so schön, dass es auch so unbefangen auch mit diesen Themen umgeht. Genau, wir haben es ja beide erwähnt, ne? Auch wie die queere Szene teilweise reagiert. Also es ist auch nicht so alles so juhu, juhu, happy go lucky und wir haben uns alle lieb, sondern es ist sehr realistisch. Es zeigt das Leben von vielen Facetten und es ist auch so ein bisschen wirklich, vielleicht beantwortet es auch Fragen, die man sich vielleicht selbst stellt, die man sich aber nicht traut zu fragen. So nach dem Motto, ja, wie ist das denn, wenn ein Transmann schwanger wird? Womit hat er denn zu rechnen? Mit welchen Widrigkeiten? Und da geht das Buch wirklich, finde ich, sehr, sehr, sehr gut drauf ein. Und also auch ich habe noch sehr viel gelernt zu der Thematik und es hat auch so ein bisschen zur Aufklärung beigetragen. Also das hat mir dann auch nochmal ganz gut gefallen. Und genau wie du gesagt hast, auch die Stimmen, die Charaktere, Das ist wirklich, wie gesagt, handwerklich richtig gut gemacht. Sehr schön gemacht, Jerome.
Absolut. Daumen hoch von unserer Seite. Annika, verrat doch jetzt mal unseren geneigten ZuhörerInnen, wo und für wie viel sie sich diesen Roman zulegen können.
Das mache ich doch nur zu gerne. Sonne in Scherben von Jérôme Serubinet ist erschienen bei unseren Freundinnen von Hansa Berlin, kostet im Hardcover 24 € und im keimfreien E-Book 17,99 €.
Sehr schön. Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen, und zwar dem Ende.
Oh, aber ich habe tolle News, weil diese Woche hatten wir wirklich Erscheinungstermine von x fantastischen Büchern. Die haben wir gar nicht alle in die Sendung reingekriegt. Und weil wir euch bei einem nicht länger warten lassen wollen, gibt es am Sonntag ein Interview mit einem wunderbaren Autor über sein wunderbares neues Buch. Lasst euch überraschen. Das wird später dann auch noch mal bei uns in der Show gefeatured, weil wir es können.
Genau so ist es. Ja. Und wir melden uns natürlich in 2 Wochen mit einer regulären Folge wieder. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes, bleibt so cool, wie ihr seid, und wir hören uns in 2 Wochen. An dieser Stelle dürfen wir euch das Tschüss erbieten.
Tschüss! Tschüss.